Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Feministisch.
Hallo aus dem Studio am Montagabend. Es ist 18 Uhr und ihr hört das feministische Info auf Radio Lora. Es ist der erste Montag im November und am Mikrofon sind heute Hanna, das bin ich, und Jo. In diesem Monat widmen wir uns im Fokus den Kämpfen gegen patriarchale Gewalt. Anlässlich des 25. November berichten wir jeweils montags und in den Infosendungen unter der Woche zum Thema. Die Journalistinnen Miriam Sutter und Natalia Wiedler haben ein Buch geschrieben. Es heißt »Niemals aus Liebe – Männergewalt an Frauen«. Nach ihrem ersten Buch »Hast du Nein gesagt« widmet sich dieses Buch jetzt der Täterperspektive und der Prävention von patriarchaler Gewalt. Ich habe mit Natalia Wiedler über ihr Buch gesprochen. So viel zu unserem ersten Fokus heute.
Im Fokus haben wir außerdem den Welt-Kobane-Tag und eine Rede von der Demo am 1. November in Zürich. Und in den Kurznachrichten hört ihr von einem Sitzstreik in Teheran, der zu einer Verurteilung geführt hat, von sexualisierter Gewalt im Sudan und von Täter-Opfer-Umkehr in einem Gerichtsprozess in Chur.
My body, we really talking about my body. My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body.
Von Radia übers Radio Lora direkt in deine Ohrmuscheln. Im November heißt es, Widerstand geht durch die Luft. Anlässlich dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt, berichten wir im November von Widerstand, Gedenken und Zusammenhalt von Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinären, Trans- und Agender-Personen. Bleib aktuell und informiert mit Radio Lora.
Bevor wir mit den Kurznachrichten anfangen, hört ihr noch ein Lied, und zwar Bella Ciao von Samin und Behin Bolouri. Das sind zwei Schwestern aus dem Iran.
نفر از دور داره میخونه آسمون وحشت ما سفره تونه شرم از این کابوس شرم از این افسوس شرم از این رنج بیهوده پرده گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب
یکی میگه آیا آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، یا همه با هم یا همه تنها، روز نو یا شب بی فردا. میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها. خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تازه این یه آغازه، پنجره تو رو یا بازه. یا همه با هم یا همه تنها، و بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میپریم از خواب یه شب مهتاب، ما که بیداریم تا فردا. خرش زنجیر ظلم عالم گیر، میشکنه با دستای ما.
رادیو ناخریتن International, intersektional auf dem LoRa-Kanal. Bleibe wöchentlich informiert.
Teheran. Fünf Frauen wegen Sitzstreik gegen die Hinrichtung eines Demonstranten verurteilt. Fünf Frauen, die im Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert sind, wurden für ihren Protest gegen die Hinrichtung von Reza Razai verurteilt. Nach dem Tod des kurdischen Demonstranten kam es in mehreren Gefängnissen im Iran zu Protesten. Im Evin-Gefängnis gab es einen Sitzstreik, für den nun Nergis Mohammadi, Pakhshan Azizi, Vurisha Muradi, Mahbuba Rezai und Pariwesh Muslimi verurteilt wurden. Sie alle bekamen zusätzliche Haftstrafen von 3 bis 6 Monaten. Vurisha Muradi war letzten Monat auch in einen Hungerstreik gegen die Todesstrafe und für bessere Haftbedingungen getreten. Nach 3 Wochen beendete sie ihren Hungerstreik auf Drängen ihrer UnterstützerInnen, da sie aufgrund ihrer Gesundheit in einem lebensbedrohlichen Zustand war. Auch ihr droht nach einer weiteren Verurteilung die Todesstrafe.
Feministisch.
Sexualisierte Gewalt im Sudan. Am 26. Oktober kam es zu einem Massaker durch die Rapid Support Forces, kurz RSF, im Staat Al-Jazira im Sudan. Dabei wurden über 120 Menschen getötet. Außerdem setzen die RSF gezielt Vergewaltigung als Kriegswaffe ein. Seit April 2023 hält der Krieg zwischen den paramilitärischen RSF und der staatlichen Armee des Sudans an. Letzte Woche wurde auf Twitter darüber berichtet, dass sich in Al-Jazira über 130 Frauen das Leben genommen haben, um der sexualisierten Gewalt durch Soldaten der RSF zu entgehen. Wir beziehen uns auf Twitter oder X, weil wir keine anderen Quellen zu diesem Vorfall gefunden haben. Die sudanesische Aktivistin Hala Al-Karib spricht darüber in einem Interview mit News Central.
From the first day of the war, women has been sexually violated. The Rapid Support Force militia has been entering homes in Khartoum, the capital, and they committed multiple and a large number of rape and sexual violence crimes. And it continued. But the truth is, sexual violence and rape in Sudan does not happen in a vacuum. It has been happening in the country for over 20 years.
Vom ersten Tag des Krieges an waren Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Unterstützungskräfte und Milizen sind in der Hauptstadt Khartoum in Häuser eingedrungen und haben zahlreiche Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt begangen. Und das geht so weiter. Unsere Körper werden als Werkzeuge und Waffen des Krieges benutzt. Es ist erschütternd, dass Frauen im Zentralsudan Suizid begehen, weil sie den Schmerz der Gruppenvergewaltigung und Folterung durch bewaffnete Milizen nicht ertragen können.
There is all kind of violence that is being committed against Sudanese civilians. You know, women and children are bearing the large part of it. Infrastructure has been destroyed, homes has been looted, markets has been completely destroyed, and civilians has been killed for no reason.
Es gibt also alle Art von Gewalt gegen die sudanesische Zivilbevölkerung. Frauen und Kinder haben den größten Teil davon zu tragen. Die Infrastruktur wurde zerstört. Häuser wurden geplündert, Märkte wurden völlig zerstört und Zivilistinnen wurden grundlos getötet. Ältere Menschen und Menschen mit Behinderung wurden ebenfalls getötet und inhaftiert. Es ist also eine ziemlich schreckliche Situation.
That's happening right now in Central Sudan between October 21st to date, as we are speaking. You know, it's the fact that I think one of the RSF generals has surrendered to the Sudanese National Army. And that has very much upset the members of the militia and decided. You know,
die jüngsten Gräueltaten, die zwischen dem 21. Oktober und dem heutigen Tag im Zentralsudan verübt wurden, sind darauf zurückzuführen, dass sich einer der RSF Generäle der sudanesischen Nationalarmee ergeben hat, was die Mitglieder der Miliz sehr verärgert hat, und sie beschlossen daraufhin, Vergeltung an der Bevölkerung zu üben, die von seiner Fraktion der Miliz kontrolliert wurde. Sie begannen, Dorfbewohnerinnen buchstäblich abzuschlachten und Frauen zu vergewaltigen, und das sind wirklich Bäuerinnen und Fischergemeinden. Man kann sich also vorstellen, was für ein Trauma sie im Moment durchmachen.
Feministisch. Täter-Opfer-Umkehr vor Gericht in Chur. In Chur startete vor 3 Tagen ein Prozess gegen einen ehemaligen Richter. Eine Frau, die damals seine Praktikantin war, hat ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Die patriarchale Gewalt hörte auch vor Gericht nicht auf und es kam zu einer absurden Täter-Opfer-Umkehr von Seiten eines Richters. Nicht nur der Angeklagte ist also Richter, sondern auch der prozessführende Richter ist zutiefst geprägt von patriarchalem Denken. Das zeigt auf, wie sehr unser Justizsystem Teil der strukturellen Gewalt ist. Die Expertin für und gegen sexualisierte Gewalt, Agota Lavoyer, hat ein Statement veröffentlicht zu dem Fall. Und zwar hat sie erst einmal einen Teil der Berichterstattung vom Bund genommen. Ich lese den vor. Einen denkwürdigen Moment erlebt der Prozess, als einer der Richter gegenüber dem Opfer bemerkte, dass sie nicht unkräftig gebaut sei. Wenn sie die Beine zusammenpresse, dürfte es aufgrund seiner Erfahrung schwierig sein, in sie einzudringen. Fragend schaute sie ihn an und sagte, dass es aber geschehen sei. Das ist aus dem Bund und Agota Lavoyer ordnet das nun ein. Erstens, das Verhalten während einer Vergewaltigung hat absolut nichts mit der körperlichen Stärke des Opfers zu tun. Zweitens, es ist hinlänglich bekannt, dass Vergewaltigungsopfer sich in den allermeisten Fällen nicht wehren können oder wollen. Drittens, es ist absolut jenseitig und schlimm, dem Opfer mit dieser Frage eine Mitverantwortung für die Vergewaltigung zu suggerieren. Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Es ist opferabwertend, demütigend, täterentlastend und nur falsch. Viertens, gemäß seiner Erfahrung, auch wenn der Richter tatsächlich schon mal vergewaltigt wurde und aus eigener Erfahrung spricht, als Fachperson sollte er wissen, dass die Überlebensreaktionen bei einem traumatischen Ereignis erstens unterschiedlich und zweitens nicht beeinflussbar sind, denn sie geschehen automatisch und instinktiv. Fünftens, es sind genau Aussagen wie diese des Richters, die Opfer davon abhalten, Anzeige zu erstatten. Es darf nicht sein, dass Betroffene sich dem Risiko aussetzen müssen, vor Gericht erneut gedemütigt und beschämt zu werden. Denn das kann dazu führen, dass die Betroffenen erneut traumatisiert werden. Dann spricht man von einer sekundären Viktimisierung. Sie werden erneut zum Opfer gemacht. Und das von einem System, das sie schützen sollte. Das ist fatal. Es braucht dringend obligatorische, regelmäßige Aus- und Weiterbildungen zu häuslicher, sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt. Für Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Das gibt es in der Schweiz noch zu wenig. Im Grundsatz geht es um einen dringend benötigten Kulturwandel. Die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte müssen sich fragen, wie ernst nehmen wir geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt? Wie wichtig ist es uns, die Betroffenen zu schützen? Und setzen wir alles daran, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen? Und dann nochmal zum Thema Überlebensreaktionen. Ein für allemal. Für alle RichterInnen zum Mitschreiben. Es gibt keinen zumutbaren Widerstand für Betroffene sexualisierter Gewalt. Mit seiner Aussage suggeriert der Richter, dass das Opfer und der Täter während der Tat gleichberechtigt handeln konnten und es bloß eine Frage der körperlichen Stärke sei, ob sich ein Opfer wehren kann. Mit dieser Aussage zementiert der Richter Vergewaltigungsmythen und lässt erkennen, dass er keine Ahnung hat von den psychologischen und sozialen Dimensionen sexualisierter Gewalttaten. Gemäß einer schwedischen Studie fallen 70% der Vergewaltigungsopfer in eine Schockstarre. Das heißt, der Körper macht einen Shutdown. Er schaltet in einen Überlebensmodus. Schreien, strampeln oder schlagen sind dann nicht mehr möglich. Die Biologie übernimmt zur Überlebenssicherung, auch im Gehirn. Wut und Widerstand werden ausgeschaltet, was viele Opfer entsprechend als lähmend empfinden. Diese Schockstarre ist eine Schutzmaßnahme des Körpers. Diesen Mechanismus des Nervensystems kann ein Mensch nicht kontrollieren und damit auch nicht abwenden. Somit ist es völlig unangemessen und falsch, einem Opfer sexualisierter Gewalt vorzuwerfen, sich nicht gewehrt zu haben. Es gibt auch Betroffene, die kein Freeze im physiologischen Sinne erfahren, aber sie berichten, dass sie sich nicht wehren konnten oder wollten, aus Angst, aus Überforderung, aus Überrumpelung oder wegen eines bestehenden Machtgefälles. Manche Betroffene wehren sich bewusst nicht oder versuchen gar, dem Täter zu schmeicheln oder ihn beschwichtigen. Das wird häufig Fawning genannt, auf Deutsch jemandem schmeicheln, in der Hoffnung, dadurch Schlimmeres abzuwenden. Das war das Statement von Agota Lavoyer zu der absurden Täter-Opfer-Umkehrung eines Richters in Chur. Und das war es auch schon mit den Kurznews. Bevor wir zu unserem ersten Fokus kommen, hören wir ein Lied, und zwar You Don't Own Me von Leslie Gore.
You don't own me. just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I'd never stay.
Wir kommen zu unserem ersten Fokus, und zwar geht es um den Weltkobane-Tag. Vor 10 Jahren wurde am 1. November der Weltkobane-Tag ausgerufen, um die Verteidigung der Stadt in Nordsyrien gegen die Terrormiliz Islamischer Staat international zu unterstützen. An diesem Tag gingen Menschen weltweit auf die Straße. Im Zentrum des Widerstands standen die Frauen der YPG, die an vorderster Front gekämpft haben. Seither wird am 1. November der Widerstand und die Befreiung Kobanes gefeiert, aber auch weiter gekämpft. Der diesjährige Weltkobane-Tag stand ganz im Zeichen der erneuten Angriffe der türkischen Armee gegen Nordost- und Ostkurdistan. Auch in Zürich gab es eine Demonstration, und ihr hört nun die Rede einer Internationalistin, die dort gespielt wurde.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen, wir grüßen euch herzlich heute zu eurer Demonstration am Weltkobane-Tag, 10 Jahre nach dem bedeutsamen Widerstand von Kobane. Wir sind hier und es ist Krieg. Nicht nur hier, überall. Die Welt brennt. Es ist kein schönes Feuer, an dem wir uns wärmen können. Es zerstört und tötet. Wir müssen ein eigenes Feuer entzünden, gegen die Kälte und Hoffnungslosigkeit. Ein Feuer, das uns zusammenbringt und unsere Kräfte weckt. Ein Feuer, aus dem eine neue Welt hervorgehen kann. Vor 10 Jahren wurde die internationale Solidarität mit Kobane ausgerufen. Der IS griff die Stadt an und in einem beispiellosen Widerstand wehrte sich die Bevölkerung dort im Norden Syriens gegen die Einnahme durch die fanatischen Mörderbanden. Kobane war in Bezug auf internationale Solidarität eine Zäsur. Die ganze Welt hörte von dem Widerstand und damit viele zum ersten Mal von der Frauenrevolution, die im Norden und Osten Syriens 2012 ihren Anfang genommen hatte. 10 Jahre später wird Kobane wieder angegriffen. Wenige Tage ist es her, dass am 23. Oktober die türkische Armee erneut Bomben auf die Stadt warf. Die Stromversorgung wurde lahmgelegt, wichtige Infrastruktur zerstört. Die Menschen sollen vertrieben werden. Das Ziel ist Entvölkerung, ökonomische Vorteilsnahme, weitere Besatzung, Faschismus. Die Verteidigung Kobanes vor 10 Jahren hat Braun aus aller Welt gezeigt, was es bedeuten kann, sich selbst zu verteidigen und Widerstand zu leisten. Heute kommen wir deshalb auch als Frauen aus aller Welt in den Mittleren Osten, um zu verstehen, wie es die Frauen hier geschafft haben, eine Armee gegen den IS aufzubauen, zivile Selbstverteidigung in den Städten und Dörfern zu etablieren, Kooperativen aufzubauen, wichtige politische Ämter zu übernehmen und Gewalt gegen Frauen und Feminizide aus dem Tabu zu einem zentralen Thema innerhalb der Gesellschaft zu machen. Der IS wurde nicht nur mit Waffen, sondern mit einer demokratischen und freiheitlichen Mentalität und Selbstorganisierung besiegt. Der unbedingte Wille zum Überleben und die Wut auf Zerstörung und Vernichtung waren die Grundlage für den Sieg über den IS. Die Angriffe der türkischen Armee mit der NATO in ihrem Rücken, die hier den Luftraum freigibt, erfolgten damals wie heute in Kooperation mit dem IS und anderen Milizen. Regelmäßig werden Gefängnisse attackiert, um Chaos zu erzeugen und den gefangenen IS-Kämpfern den Ausbruch zu erleichtern. Wir sagen, schaut nach Kobane, weil es von Kobane zu lernen gilt. Weltweit befindet sich der Kapitalismus in einer Krise. Überall, wo Alternativen wachsen oder natürliche gesellschaftliche Lebensformen fortbestehen konnten, greift das System aggressiv an. Hier in Nord- und Ostsyrien, wie an vielen anderen Orten der Welt. Die Bevölkerung in Gaza und Libanon, die Aufständischen in Mexiko, die Menschen im Jemen, die Sami im Norden Europas, die Guerilla auf den Philippinen, überall setzen sich Menschen den Megaprojekten der patriarchalen Logik, der Profitmaximierung, dem ökologischen Raubbau, dem Genozid und Feminizid, die das Leben vernichten, entgegen. Je größer der Widerstand, desto größer die Angriffe gegen uns. Wenn wir in Europa denken, unsere Freiheit bestehe darin, dass wir wählen können, welchen Job wir machen, ob wir Kinder bekommen oder welchen Modetrend wir folgen wollen, ist dies ein großer Irrtum. Wir sind stark fremdbestimmt von kapitalistischen Werten und haben uns von der Gesellschaft entfernt. Viele psychische Krisen und die ungelösten Fragen an unsere Zukunft sind Ausdruck davon. Aber leider sehen wir sie zu wenig als Teil eines umfassenden, schon jetzt geführten Dritten Weltkrieges und kämpfen dagegen viel zu oft noch vereinzelt. Unsere Zerrissenheit als Gesellschaft im Angesicht von der kriegstreibenden Logik der Staaten ist es, was zu Krieg, zu Feindschaft untereinander führt. Gerade in Europa müssen wir noch viel lernen, wenn es darum geht, uns auf unsere Selbstverteidigung zu besinnen, den Feind zu analysieren, uns selbst zu stärken, unseren Zusammenhalt zu einer Grundlage zu machen, auf der wir noch entschlossener unsere Kämpfe führen können. Das Wohl der Gemeinschaft über den eigenen Individualismus zu stellen. Kobane ist ein Symbol dafür, dass Menschen mit einem geeinten Willen alles erreichen können. Von Arin Mirkan, Jiyan Tolhildan und Sorfmen Rojilat können wir lernen, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, Opfer für unsere Mitmenschen zu bringen und gemeinsam Frieden zu erkämpfen. Dafür brauchen wir auch starke internationalistische Strukturen. Ein Ausdruck davon ist die internationalistische Initiative Women Defend Rojava, über die wir uns gerade jetzt mit euch über die Kontinente und Ländergrenzen hinweg verbinden. Mit eurer Lebensfreude und eurer Entschlossenheit. Gemeinsam werden wir nicht zulassen, dass Kobane erneut zerstört wird. An jedem Ort, der besetzt werden soll, entsteht zu Recht Wut und Widerstand. Tragt die Botschaft in alle Häuser und entzündet das Feuer unter euch. Biji Bechwedana Kobane, es lebe der Widerstand von Kobane. Jin Jian Azadi.
Das war die Rede, eine Rede vom Welt-Kobane-Tag am 1. November. Und es findet gerade jetzt eine Spontan-Demo statt in Zürich, nämlich gegen die Zwangsverwaltung von 3 kurdischen Gemeinden, also auf Türkisch Batman, Mardin und Tafeti. Die Bürgermeister der Gemeinden wurden abgesetzt und zu Haftstrafen verurteilt, unter anderem, weil sie damals zu Protesten zur Verteidigung von Kobane aufgerufen haben. Wir hören jetzt noch Jinjian Azadi, bevor wir zum